Ein herzliches Willkommen zu diesem besonderen Gottesdienst. Besonders, weil ich die Ehre habe, zwei Nachbarskinder taufen zu dürfen. Einmal Lea und einmal Marco. Ich habe mich sehr darüber gefreut, Lea, dass du mich angesprochen hast, ob ich das machen will, und habe gerne zugesagt. Und dann kam Marco noch dazu, umso besser. Gedenke, Herr, an deiner Barmherzigkeit. Nach diesem Satz aus Psalm 25 hat unser Sonntag heute seinen Namen. Gedenke, Herr, erinnere dich, Gott. Es ist der Ruf nach Gottes Liebe im Angesicht unserer Lieblosigkeit. Der Wochenspruch ist zugleich eine Antwort darauf. Gott erweist seine Liebe zu uns darin, dass er Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Diese Liebe lasst uns gemeinsam feiern. Und ich habe wieder gesagt bekommen, normalerweise wird der Psalm auch schon mal im Wechsel gesungen, beziehungsweise gesprochen. Das ist heute nicht der Fall, weil die Tafel nicht ausreicht. Manchmal fordere ich unseren Küster auf, ganz viele Einsen hinzuhängen, und dann kriege ich auch einen Würfel. Wir feiern diesen Gottesdienst nicht in unserem Namen, sondern im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde geschaffen hat. Der Friede des Herrn sei mit euch. Lassen Sie uns aus dem Lied 407 die Strophen 1 und 2 singen. Bevor die Orgel anfängt, muss ich die Kollekten noch abkündigen. Die Kollekten sind im Monat Februar, also der Klingelbeutel für die Kirchenmusik der Gemeinde bestimmt und am Ausgang nachher für die evangelische Kirche im Rheinland Unterstützung ausländischer Partnerkirchen bei der Kirchenerhaltung. Gemeindliches und gottesdienstliches Leben in unseren ausländischen Partnerkirchen braucht Raum. Deswegen unterstützt die Evangelische Kirche im Rheinland dort Renovierungen und Kirchenbau. Partnerkirchen, besonders in Mittel- und Osteuropa, befinden sich oftmals in ausgeprägter Diaspora-Situation und prekärer Finanzlage. Gemeindliche Gebäude sind oft stark sanierungsbedürftig, während andere Programme explizit die Investition in Steinen ausschließen, geht es hier genau darum. Auch eine Förderungslücke wird geschlossen. Sie macht europäische Solidarität sichtbar, auch bezüglich anzustrebender CO2-Neutralität von Gebäuden. Natürlich wird auch weiterhin für die Ukraine über die Diakonie Katastrophenschutz gesammelt. Sie können das erkennen, weil der entsprechende Aufkleber in Blau und Gelb dort ist. Sie wissen auch, dass sich gerade dieser Tage dieser Krieg zum zweiten Mal jährt. Jetzt bitte das Lied.
Ich lese den Psalm 139 in einer Übertragung von Lothar Zinetti. Herr, ja, du kennst mich genau. Du liebst mich und blickst zu mir hin, wo ich auch bin. Was ich auch denke, erkennst du. Wohin ich gehe, was ich tue, alles weißt du. Steig ich zum Höchsten, der Himmel, tief in der Erde, auch da bist du mir nah. Flöge ich dem Morgenrot nach, über Meere nach Ost oder West, du hältst mich fest. Manchmal, da gehe ich ins Dunkel, verstecke im Finsteren mich, doch du siehst mich, du hast mein Inneres gebildet, immer hast du mich gesehen und kannst verstehen. Du bist mein Atem, mein Leben, nichts ist verborgen vor dir, du bist bei mir. Ehre sei dem Vater. Feiern, dass Gott Glaube, Liebe und Hoffnung in die Welt gebracht hat. Wir aber lassen uns immer wieder so leicht von unseren Sorgen und Ängsten bestimmen. Wir lassen uns schnell von dem gefangen nehmen, was dieser Welt und unser Leben an Dunklen und Unheilvollem widerfährt. So begehren wir Gnade um Christi Willen und sprechen: Gott sei mir Sünder gnädig. Jesus Christus, wir schauen auf dein Kreuz und bringen vor dich unsere Unvollkommenheit, unsere Wunden, unser mit Schuld beladenes Leben. Deshalb rufen wir: Herr, erbarme dich. Da ich den Herrn suchte, errettete er mich aus meiner Furcht. Gottes Geist sei und bleibe bei uns. Ehre sei Gott in der Höhe. Gott im Himmel, wir danken dir, dass du uns gnädig und freundlich anblickst. Wir bitten dich, richte unsere Herzen und Sinne auf Jesus Christus, der uns immer wieder ermutigt, die Blickrichtung zu ändern und die Welt mit seinen liebenden Augen zu sehen. Ermutige uns, den Blick ans Kreuz zu wagen und dahinter deine Liebe zu uns zu erkennen. Amen. Wir hören nun das Evangelium für diesen Sonntag aus dem Johannesevangelium.
Ich lese aus dem Johannesevangelium 3, Vers 14 bis 21. Es ist wie damals bei Mose, als er in der Wüste den Pfahl mit der Schlange aufgerichtet hat. So muss auch der Menschensohn erhört werden, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab. Jeder, der an ihn glaubt, soll nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Gott hat den Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er sie verurteilt. Vielmehr soll er die Welt retten. Wer an ihn glaubt, wird nicht verurteilt. Wer aber nicht glaubt, ist schon verurteilt. Denn er hat nicht an den geglaubt, der Gottes einziger Sohn ist. So geschieht die Verurteilung. Das Licht ist in die Welt gekommen, aber die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht. Denn ihr ganzes Tun war böse. Jeder, der Böses tut, hasst das Licht. Er tritt nicht ins Licht, damit seine Taten nicht herauskommen. Wer sich mit dem, was er tut, nach der Wahrheit richtet, tritt in das Licht. Seine Taten sollen bekannt werden, denn Gott selbst bestimmt sein Handeln.
Als wir jeweils die Taufgespräche geführt haben, habe ich beide Täuflinge gefragt, ob sie Liedwünsche haben. Und eines von diesen Liedern, die dort genannt wurden, singen wir jetzt, Lied 334, die Strophen 1 bis 2 und 4 und 5. Jetzt stehen auf dem Altar noch zwei Kerzen, die nicht angezündet sind. Ich weiß nicht, Lea, wen du ausgesucht hast, beziehungsweise Marco, wer aus deiner Familie die Aufgabe übernommen hat, jeweils die Taufkerze anzuzünden. Deshalb an der Stelle machen Sie sich auf den Weg und zünden die jeweilige Kerze an. Ja, Lia, ne? Hättest du das auch gerne gemacht? Kerze, Licht sind natürlich besondere Symbole, auch gerade im christlichen Kontext. Wir kommen von Weihnachten her, wo das sehr ausgeprägt ist. Und die Osterkerze, die brennt, daran haben wir sie gerade entzündet, die Taufkerzen. Und ich weiß, dass die Konfirmandinnen und Konfirmanden auch jeweils in ihrer Gruppen entsprechende Kerzen stehen haben. Wir taufen als Gemeinde nicht, weil wir es schön finden, natürlich auch, ne? Dass vielleicht heute Nachmittag noch eine entsprechende Feier stattfindet, sondern weil es uns aufgetragen ist. Mir ist alle Gewalt im Himmel und auf Erden gegeben. Darum geht hin und macht zu Jüngern alle Völker. Taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Ich könnte jetzt fragen, ich tue es nicht, wo es denn steht. Ich habe hier sagen lassen, der Taufteil kommt noch, ne? Im Konfirmandenunterricht. Also, die Frage käme dann zur Konfirmation. Liebe Lea, lieber Marco, liebe Angehörigen, bei eurem Taufgespräch habe ich euch gefragt, weshalb ihr euch taufen lassen wollt. Und obwohl ihr das Thema noch nicht im Konfirmandenunterricht besprochen habt, habt ihr meine Frage beantwortet und deshalb sind wir heute hier versammelt. So schnell ist selten jemand getauft worden, ohne große Vorbereitung. Der Kämmerer, der Finanzminister des Königreichs Äthiopien, war unvorbereitet. Nach einem kurzen Gespräch mit Philippus, diesem Wegelagerer Gottes, fragte er auch schon, was hindert mich, dass ich mich taufen lasse? Bekehrung im Eiltempo. Ohne weiter in biblischen Lehren einzudringen, ohne Abfrage, ohne ein Minimum an christlichen Lehrsätzen zu diktieren, tauft Philippus den Kämmerer. Er braucht nicht einmal nachzuweisen, dass er das Glaubensbekenntnis, die 10 Gebote, Psalm 23 und das Vaterunser auswendig kann. Philippus tauft so einfach. Diese Geschichte schildert eine ganz andere Praxis, als wir sie haben. Der Kämmerer wird getauft ohne Vorbedingungen, ohne dass geprüft wird, ob er würdig ist, ob er ehrlich genug ist, ob er sich einer christlichen Gemeinde anschließen wird, ohne Tauf- und Konfirmandenunterricht. Hat der Kämmerer überhaupt schon den Glauben mitbekommen, den Glauben an Jesus Christus? Schon früh kamen an dieser Stelle Zweifel auf. Deswegen wurde etwa 100 Jahre später in diese Geschichte ein weiterer Vers eingefügt. Da wird dem Kämmerer ein formuliertes Glaubensbekenntnis abverlangt, wird das Versäumte nachgeholt, dann ist alles in Ordnung. Wenn wir die Stelle lesen in der deutschen Übersetzung, fällt uns das natürlich nicht auf. Doch Lukas, da wird eben einer getauft, der diesen Wunsch hat. Er vertraut darauf, dass die Frage aufrichtig gemeint ist und er vertraut noch mehr auf Gott, dem dieser Mensch nun besonders anvertraut ist. Darum ist auch der hier und da immer wieder eingeführte Streit über die Taufe eigentlich umsonst. Muss man nicht statt kleiner Kinder die Erwachsenen taufen, weil die eine klare Antwort auf die Bekenntnisfrage geben können, weil die den christlichen Glauben aktiv bejahen können, weil die Vorbedingungen erfüllt sind? Nun ist das alles nicht falsch. Aber im Grundsatz ist auch richtig, Gott nimmt jeden, wie er ist, mit Fehlern und Sünden, mit starken oder schwachen Glauben, mit guten oder schlechten Leistungen an. Jeder, der es nur will, kann bei Gott zu Hause sein. Warum musste der Kämmerer überhaupt noch getauft werden? Er ist in seinem Gespräch mit Philippus auf Jesus Christus gestoßen. Zweifellos steht Gott über der Taufe, das heißt, will für jeden Menschen ohne Ausnahme da sein, ob nun getauft oder nicht. Aber wir sind ja nun mal Menschen, die auch leibliche Zeichen brauchen. Wir Menschen leben eben nicht nur von schönen Worten. Mögen Worte noch so schön, so groß, so edel sein, sie suchen immer nach Bestätigung, nach Unterstreichungen in sichtbaren Handlungen, Zeichen für ihre Wahrhaftigkeit. So geschieht heute in der Taufe ja auch nichts, was nicht schon in Worten von der Erlösung durch Jesus Christus gesagt wäre. Die Worte werden nur umgesetzt in eine sichtbare, zeichenhafte Handlung. Auch der Kämmerer war ein Mensch aus Kopf und Fleisch, Herz, Seele, wie immer wir es nennen wollen. Er brauchte einfach ein sichtbares Zeichen, dafür von Gott angenommen zu sein. Und darum sind wir alle getauft und darum taufen wir. Dieses Zeichen ist so beweiskräftig, dass es sogar eine Urkunde darüber gibt. Ich bin getauft mit Unterschrift und Siegel. Das kommt dann später noch, ne? Das ist vielleicht das Schönste. Er zog seine Straße fröhlich. Der Kämmerer hatte Gott körperlich zu spüren bekommen. Er hat, als es ihm angeboten wurde, Gottes Zeichen ohne Umschweife angenommen. Und da packte ihn eine wie selbstverständliche Fröhlichkeit. Es ist eine ganz eigene Art von Humor, eine innere Unbefangenheit, ein unumstößliches Vertrauen auf Gott. Und das wünsche ich euch auch, dass ihr dieses für euch entsprechend erlebt. Lassen wir uns jetzt gemeinsam unseren Glauben bekennen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Die Gemeinde darf sich setzen, die Tauffamilien bleiben bitte stehen. Denn jetzt kommen wir zur eigentlichen Taufe. Deshalb frage ich als erstes, Marco hat dem zugestimmt, dass wir Lea als erstes fragen dürfen. Begierst du, Lea Naomi van Kempen, dass du auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes getauft wirst? So antworte ja. Begehrst du, Marco, deine Eltern und deine Paten, dass du auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes getauft wirst? So antworte mit ja. Haben Sie es verstanden? Gut. So, dann fangen wir jetzt mit der Lehre an. Ihr dürft euch setzen. Und alle, die mit an den Taufstein kommen wollen, dürfen gerne kommen. Ja, du musst. Ja, du kannst auch. Komm. Leon? So, ja, vorsichtig mit dem Kopf da drüber und daher für dich schon mal ne? Mit dem Kopf etwas drüber. Lea von Kempten, ich taufe dich im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Du kannst dich ein bisschen abtrocknen, wenn du möchtest. Dein Taufspruch, den du dir ausgesucht hast, steht in Buch Josua 1, Vers 9. Sei tapfer und entschlossen, lass dich nicht durch nichts erschrecken und verliere nie den Mut, denn ich, der Herr, dein Gott, bin bei dir, wohin du auch gehst. Amen. Sie dürfen wieder. Tja, Marco, ne? Jetzt hast du gesehen, wie es abläuft. Jetzt kannst du alle, die bei dir nach vorne kommen sollen, du natürlich auch, nach vorne kommen. Wieder. Marco, ich taufe dich im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Marco, du hast dir einen Vers aus 1. Samuel, Kapitel 16, Vers 7 ausgesucht. Ein Mensch sieht, was vor Augen ist, aber der Herr sieht das Herz an. Amen. Das zweite Lied, was ich die beiden ausgesucht haben, finden Sie unter der Nummer 209. An dieser Stelle möchten wir für die beiden Täuflinge die Fürbitten halten und entsprechend auch ein Segensgebet sprechen.
Gott, wir bitten dich für Lea und Marco. Stärke ihre Hände und alles, was sie tun. Sie mögen zart und behutsam im Helfen, Trösten und Segnen sein. Erhelle ihre Augen, damit sie das Schöne in der Welt sehen und Menschen sich freuen, wenn sie von ihnen angeschaut werden. Öffne ihre Ohren, damit sie hellhörig sind, wenn jemand um Hilfe ruft. Auch, damit sie ein offenes Ohr für andere haben und aufmerksam in sich selbst hineinhorchen können.
Besänftige ihre Münder, damit sie freundliche Worte sagen, wem immer sie begegnen, aber auch schweigen können bei einem Geheimnis. Wecke ihre Nasen, damit sie den Duft der Blumen, des Brotes und geliebten Menschen riechen und sich daran freuen können. Schütze ihre Herzen, damit sie stark bleiben, auch wenn andere sie verletzen und damit es vor Freude springt, wenn sie mit anderen lachen. Darum bitten wir dich, Gott, heute und alle Tage.
Der Herr sei vor euch, um euch den rechten Weg zu zeigen. Der Herr sei neben euch, um euch in die Arme zu schließen und euch zu beschützen gegen Gefahren von links und von rechts. Der Herr sei hinter euch, um euch zu bewahren vor der Heimtücke böser Menschen. Der Herr sei unter euch, um euch aufzufangen, wenn ihr fallt, und euch aus der Schlinge zu ziehen. Der Herr sei in euch, um euch zu trösten, wenn ihr traurig seid. Der Herr sei um euch herum, um euch zu verteidigen, wenn andere über euch herfallen. Der Herr sei über euch, um euch zu segnen. Amen. Aus dem Lied 409 singen wir die Strophen 1 bis 3 und 8. Liebe Gemeinde, warum sind Durststrecken so lang? Werden wir jemals ins gelobte Land ankommen? Wir irren durch Wüsten. Haben wir uns auch in Gott geirrt? Solche Fragen murrte das Volk der Israeliten auf den letzten Kilometern vor dem gelobten Land. Dann radikalisierte sich ihre Wut gegen Gott und dennoch rettete er sie in einer spektakulären Aktion. Davon berichtet das vierte Buch Mose im 21. Kapitel, dem vorgeschlagenen Predigttext für den heutigen Sonntag. Da brach das Volk Israel auf von dem Berge Hor in Richtung auf das Schilfmeer, um das Land der Edomiter zu umgehen. Und das Volk wurde verdrossen auf dem Weg und redete wider Gott und wider Mose. Warum hast du uns aus Ägypten geführt, dass wir sterben in der Wüste? Denn es ist kein Brot noch Wasser hier und uns ekelt vor dieser mageren Speise. Da sandte Jahwe feurige Schlangen unter das Volk, die bissen das Volk, dass viele aus Israel starben. Da kamen sie zu Mose und sprachen, wir haben gesündigt, dass wir wider Jahwe und wider dich geredet haben. Bitte unseren Gott, dass er die Schlangen von uns nehme. Und Mose bat für das Volk, da sprach Jahwe zu Mose, mach dir eine eherne Schlange und richte sie an einer Stange hoch auf. Wer gebissen ist und sieht sie an, der soll leben. Da machte Mose eine eherne Schlange und richtete sie hoch auf. Und wenn jemand eine Schlange gebissen hatte, so sah er die eherne Schlange an und blieb am Leben. Wir sehen eine Schlange auf einer Stange, vermutlich aus Kupfer, aufgerichtet in den letzten Kilometern der Flucht durch die Wüste. Fürs Überleben ist die eherne Schlange die einzige Rettung. Sie steht erhöht und glänzt und ist doch kalt und leblos. Sie mutet an wie eine Installation aus einer anderen Welt, fremd und angstlösend zugleich, faszinierend und ebenso irritierend. Sie ist mehr als ein Relikt aus der Vorzeit, sie verweist auch auf unsere Kämpfe gegen heimtückische Konflikte. Wie können wir angesichts dieser surrealen Skulptur eine reale Zuversicht gewinnen inmitten unserer verschlungenen Bedrohungen? Dafür lohnt sich ein Blick in die Vorgeschichte. Die Israeliten waren als Hebräer ausgebeutete Sklaven der Ägypter. Deren Pharao lässt sie nur ziehen, weil 10 gewaltige Naturplagen ihn einschüchtern. Jahwe, der Gott der Hebräer, hat sie ihm auf den Hals geschickt. Er ist es auch, der seine Leute durch das Rote Meer, durch die Sinai-Wüste hindurch rettet, als sie gegen ihren Jahwe-Gott meutern, erneuert er ihnen ihre Hoffnungen. Er orientiert sie durch Wolken und Feuersäulen und durch die 10 Gebote. Er spendete ihnen Trinkwasser, Manna und Wachteln in guter Dosierung und zuverlässiger Lieferkette. Das verheißene Land Kanaan ist schon in Reichweite, da stellen sich die Edomiter quer. Diese leiten sich vom Erzvater Esau ab, die Hebräer von seinem Zwillingsbruder Jakob. Sie sind also ein Brudervolk, dennoch verweigern sie den Hebräern die Durchreise. Also müssen sie einen langen Umweg antreten durch ultratrockene Wüstengegenden. Dort geht ihnen die Luft aus, die Seelenkraft und die Gottesbindung. Sie sind niedergeschlagen. Nur ihr Murren gegen Gott und Mose lodert auf. Bisher war das tägliche Manna süß und fluffig, doch jetzt klebt die schwabbelige Masse unangenehm am Gaumen. Bisher hatten sie köstliche Wachteln in Überfluss, doch jetzt kauen sie sich wie Gummiadler. Ein Gott, der in der Wüste nicht mehr weiter weiß, ist ein Gott zu viel. Beim ersten Mal hat Gott ihr Murren positiv erhört und ihnen Navigationshilfe gegeben. Beim zweiten Mal lästern sie jedoch über seine Unzuverlässigkeit und dagegen entscheidet er, her mit den Schlangen. Derselbe Gott, der sie navigiert und versorgt hatte, entfesselt nach den 10 Plagen gegen den Pharao eine 11. gegen das eigene Volk. Fiebern, Brandnattern, Kobras, alles, was zwei spitze Zähne hat, für eine tödliche Injektion. Sie kriechen aus ihren Tunnelsystemen hervor. In kurzer Zeit steigt die Zahl ihrer Opfer sprunghaft an. Da geschieht das Wunder des ersten Anfangs. Einige Mutige rennen los im Slalom durch die am Boden liegenden. Unterwegs reift in ihnen das Wunder der Ehrlichkeit. Sie gestehen: Mose, wir haben gesündigt. Dass wir wieder Jahwe und wieder dich geredet haben. Bitte unseren Gott, dass er die Schlangen von uns nehme. Und Gott bat für das Volk. Und Mose bat für das Volk und sprach Jahwe zu Mose: Mache dir eine eherne Schlange und richte sie an einer Stange auf. Wer gebissen ist und sie ansieht, der soll leben. Da machte Mose eine eherne Schlange und richtete sie hoch auf. Und wenn jemand von einer Schlange gebissen wurde, so sah er die eherne Schlange an und blieb leben. Es geht ja nicht um einen Zaubertrick, sondern um ein Heilungswunder als gemeinsames Umlernen. Weg vom Massensterben hin zum Überleben. Zudem ist die Anfertigung einer Metallfigur zeitraubend und aufwendig. Und Gottes Änderungen seiner Vorgehensweise sind erheblich. Warum also nicht beide Prozesse parallel denken? Die Hebräer schrieben auf ihrer To-Do-Liste: Die Steinmetze müssen aus Sandstein eine hohle Gussform, lebensecht, ausmeißeln. Die Kundschafter müssen Kupfer einkaufen, zum Beispiel bei den Edomitern, die bei Timna Erzgruben betreiben. Die Ofenbauer müssen Gruben auskleiden, in denen sie das Feuer auf 1000 Grad entfachen können, bis dann das Kupfer oder die Bronze geschmolzen, eingegossen und abgekühlt sein werden, vergehen Stunden und Tagen. Die giftigen Schlangen werden dabei nicht andächtig zugeschaut haben, wie wir beim Besuch einer Glockengießerei. Das alles gelang den Israeliten also unter höchster Lebensgefahr, die doch mit kühner Zuversicht, dass Gott schon weiß, worauf er abzielt. Aber welche innere To-Do-Liste hatte Gott? Zuerst verurteilt er sein Volk zu einem noch schnelleren Tod als das langsame Verdursten und Verhungern. Dann nimmt er das Schuldwort seines Volkes an und rettet möglichst viele. Vielmehr stärkt er Moses Position und verpflichtet alle zur Arbeit mit Lehm und Sand, Erz und Feuer. Es ist wie bei der Vertreibung aus dem Paradies. Wir Menschen murren gegen Gott, wenn uns der fragliche Wohlstand nicht mehr schmeckt. Doch da er auf einer gedeihlichen Zusammenarbeit besteht, wendet er sich von seinem Zorn ab hin zur Kreativität. Er lässt eine eherne Schlange anfertigen. Er lässt sie anfertigen und weithin sichtbar errichten. Lässt uns an unserer Rettung mitarbeiten und errichtet dazu außerhalb seiner selbst ein Symbol, das seine Hilfe vermittelt. Ein nachhaltiges Standbild, das das Versagen des Volkes nicht vergessen lässt. Ein Monument, das über sich hinausweist. Ein Hingucker, der unsere Augen öffnet für mehr. Dieses Aufschauen auf ihn will Gott seinem Volk ermöglichen, damit es die Rettung von ihm annehmen kann. Denn wenn jemand eine Schlange biss, so sah er die eherne Schlange an und blieb leben. Es ist vordergründig das fast abergläubige Anstarren eines Metallreptils, aber innerlich ist es das Hinschauen darüber hinaus. Auf Gottes Handeln hin, der auch im Chaos, im Kampf und im Surrealismus uns sein Heil vermittelt. Den feurigen Schlangen hatte Gott eine Metamorphose verpasst hin zu einer ehernen Schlange. Er hat sie gebannt und dingfest machen lassen. Dabei hatte er sich gegen sein Todesurteil entschieden, sich wieder Respekt verschafft und seinem halsstarrigen Volk das Überleben in einem geheilten Glauben geschenkt. Wie aber ging es weiter mit der Schlange auf der Stange? Vom goldenen Kalb hören wir, dass Mose es wütend eingeschmolzen hat, zu Staub zerrieben und ins Wasser verstreute. Es überlebte die Wüste nicht. Ähnlich erging es später der ehernen Schlange. Sie wurde zwar ins gelobte Land mitgenommen und an einer Pilgerstätte aufgestellt, jahrhundertelang wurde ihr kultisch geräuchert, bis der junge König Hiskia sie dann schredderte. Weil er die Übertragung der Majestät Gottes auf eine Statuette als Götzendienst verstand. Auch wir müssen prüfen, welche falschen Idole wir ausmustern und wie wir unseren Glauben der neuen Großwetterlage anpassen. Denn ein Kult um Götzen herum behindert unseren guten Pragmatismus, lähmt das spirituelle Empfinden und vergiftet unser Zusammenleben. Auch dafür wird unsere Genesung mit einem Eingeständnis beginnen. Der Tanz um das goldene Kalb war die Urszene des Götzendienstes. Das Aufschauen über die eherne Schlange hinweg wird für uns zur Urszene einer Glaubensheilung. Der Evangelist Johannes hat diese Heilung meditativ zusammengeschaut im Jesu Kreuzigung und Auferweckung. Wir haben es eben in der Lesung gehört. Zum fragenden Nikodemus sagte Jesus: So wie Mose in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss der Menschensohn erhöht werden, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Als Kind hörte ich ein Lied, das unsere Glaubensheilung so beschreibt: Wer Jesus am Kreuz im Glauben erblickt, wird heil zur selbigen Stunde. Amen. Lassen Sie uns aus dem Lied 648 die Strophen 1 und 2 singen. Der Gemeinde ist noch Folgendes bekannt zu geben. Verstorben im Alter von 91 Jahren aus Vorholz ist Hanna Stöcker. Die Beerdigung findet am kommenden Dienstag um 10.30 Uhr hier in Marienberghausen statt. Eingeladen wird zu folgenden Veranstaltungen. Am kommenden Freitag, dem 1.3., sind Sie herzlich eingeladen zum Weltgebetstag der Frauen nach Drabende Höhe. Dort beginnt um 17 Uhr in der Kirche. Der Gottesdienst, Ankommen bei Kaffee und Keksen ist ab 16 Uhr möglich. Einige Frauen aus dem Frauenkreis gestalten den Gottesdienst mit. Am Samstag, dem 2.3., wird eingeladen zum Friedensweg der Frauen nach Nümbrecht. Startpunkt ist um 11 Uhr am Homburgischen Gymnasium. Flyer liegen aus. Und natürlich am kommenden Sonntag, dem 2.3., findet hier im Gemeindehaus wieder ein Gottesdienst statt. Dieser Gottesdienst mit Finn Fuhrmann aus dem Johanneum in Wuppertal und Georg Plaska und dem Posaunenchor. Zur Fürbitte bitte ich Sie, sich zu erheben. Denke an deine Barmherzigkeit und Güte, Herr, wenn wir dir jetzt die Menschen ans Herz legen, die deine Güte und Barmherzigkeit so dringend brauchen. Wir bringen vor dich die vielen alten, kranken, einsamen und verbitterten Menschen. Halte sie geborgen in deiner Hand, schenke ihnen dein Heil, stelle ihnen Menschen an die Seite, die die Achtung vor ihnen nicht verlieren. Wir bringen vor dich die vielen Kinder überall auf der Welt, die weinen, weil sie nichts zu essen haben oder weil Terror und Krieg ihnen das Lachen rauben. Tröste du sie, wenn es keine menschliche Hand mehr kann. Wir bringen vor dich die vielen Menschen, die enttäuscht wurden und das Vertrauen verloren haben. Lass sie wissen und spüren, dass du sie liebst. Hilf ihnen, wieder neu zu vertrauen. Wir bringen vor dich die Menschen, die helfen in Krankenhäusern und Heimen, in der Arbeit mit Flüchtlingen oder im Klimaschutz. Erhalte ihnen ihre Kraft, schenke Ausdauer und Geduld. Wir bringen vor dich doch auch die Menschen, die glücklich sind, weil sie Heil und Hilfe erfahren haben und sich von der Liebe getragen wissen. Lass sie dankbar sein und lass sie diese Freude weitergeben. Wir bringen vor dich die Menschen, die um einen geliebten Menschen trauern. Gebe ihnen Kraft und trage sie durch diese Trauer hindurch. Gemeinsam beten wir, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Lassen Sie uns gemeinsam das Lied 171 singen, dafür dürfen Sie sich auch wieder setzen. Gut. Thank you. Zum Segen bitte ich Sie, nochmal aufzustehen. Der Herr segne uns und behüte uns. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über uns und gebe uns seinen Frieden. Amen. Wir hören uns im Sitzen das Orgelnachspiel an.